Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin, lieber Leser, herzlich willkommen zur Dezember-Episode unseres Podcasts Datum Kosmos. Heute werden wir unter anderem sprechen mit Nikolaus Brandstätter, dem Chef des Brandstätter Verlags, über das Handwerk des Buchmachens, mit dem Datumautor Jonas Vogt über seine Reise nach China und mit Maria Barisic und Allegra Pirka, die an die bosnisch-kroatische Grenze in ein Horrorcamp für geflohene Menschen gereist sind. Aber darob später mehr und am Schluss wie immer die Wette. Wir nehmen diesen Podcast, auch das wie immer, bei uns in der Redaktion am Besprechungstisch auf. Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Sie im Hintergrund Menschen sprechen, durch Türen gehen oder unseren Redaktionshund Iggy bellen hören. Wie gesagt, wir haben das, was man Live-Atmosphäre in der Redaktion nennen kann. Mein Name ist Stefan Apfel und ich darf Sie willkommen heißen zum Podcast Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Bei uns begrüßen darf ich jetzt den Verleger Nikolaus Brandstätter, Chef des Brandstätter Verlags, des Sachbuchverlags. Hallo Niki.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich im Datum Podcast dabei sein darf.
Ganz im Gegenteil, mir ist das eine Freude. Niki, eingangs geradeaus, was macht ein gutes Buch, was macht ein gutes Sachbuch eigentlich aus?
Ja, bei guten Büchern geht es immer um Magie und starke Geschichten. Das ist das Erfolgsrezept. Und letzten Endes, auch gerade bei Sachbüchern, geht es natürlich immer um das Thema Relevanz. Das heißt, dass wir Themen bespielen, die ja die Menschen in welcher Form auch immer bewegen.
Ich interessiere mich sehr für den Prozess des Verlegens, des Buchmachens. Wie kannst du als Verleger sicherstellen, mit den unterschiedlichsten Schrauben, an denen man drehen kann, damit von ausgehend von einer Idee von dir oder von einer Autorin, von einem Autor am Schluss ein gutes Buch dabei herauskommt? Was ist wichtig dabei?
Ja, das Verlagsgeschäft hat sich natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert. Und mein Vater noch Verleger war, ist eines der Fall gewesen, dass der Verleger in einem getäfelten Zimmer saß, sehr elegant, und der Autor dann irgendwie untertänig gekommen ist und man hat dann Thumbs up or down gemacht. Inzwischen ist das ein anderer Prozess, denn wir beobachten den Markt sehr genau, wir beobachten die Bedürfnisse unserer Zielgruppen sehr genau und versuchen, Themen herauszudestillieren, die Menschen bewegen, und daraus dann gute Bücher zu machen. Und einerseits haben wir einen sozusagen einen thematischen Zugang und andererseits suchen wir auch natürlich nach spannenden Persönlichkeiten, die gute Geschichten zu erzählen haben.
Wir haben ja auch ein Buch gemacht gemeinsam, der Brandstätter Verlag und das Datum, anlässlich des 15-jährigen Jubiläums. Wo sind wir hier eigentlich? Ein Diskurs, ein Gesprächsbuch über die Lage in Österreich. Und da habe ich viele kleine und ein paar große spannende Lektionen gelernt. Unter anderem, wenn so ein Buch sozusagen mal, wenn das Cover gemacht wird und wenn es an die Vertreter hinausgeschickt wird des Buchhandels, dann muss dieses Buch noch nicht einmal unbedingt fertiggestellt sein. Und da kann man aber schon, ehe das Buch ausgeliefert ist, erspüren, ahnen, wie groß der Erfolg sein wird. Wie funktioniert denn das?
Ja, in diesem Fall, man kann es erahnen, man kann hoffen, aber man weiß natürlich nie, ob das, was man sich ausgedacht hat, natürlich auch bei unseren Leserinnen und Lesern ankommt. Aber ja, über die Jahre entwickelt man als Verleger, aber auch zusammen mit unserem Programmteam ein gewisses Gespür, welche Themen interessieren, und hängt natürlich auch immer natürlich ab von den Personen, die dahinter stehen. Unser gemeinsames Buchprojekt finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil einen gewissen verlegerischen Mut hat das Ganze natürlich schon erfordert, weil es ist ein ungewöhnliches Format, das wir beide gewählt haben bei diesem Projekt, und zwar in Form von Gespräche aufzuzeichnen. Also es ist ja, sind zu verschiedensten Themen letzten Endes Interviews, die sich durch ein Buch durchziehen. Das ist in Magazinen ein sehr gelerntes Format, aber im Buchbereich eher nicht. Aber umso mehr freut es mich, dass das Konzept aufgegangen ist. Und auch aus einem zweiten Grund ein sehr schönes Beispiel, weil wir als Verlag sehen wir uns als unabhängige Meinungsplattform. Und letzten Endes wollen auch einen öffentlichen Diskurs, den wir für die Demokratie, für unsere Demokratie sehr wichtig erachten, auch befördern und befruchten. Und ich denke, das ist uns beiden mit diesem Projekt sehr, sehr gut gelungen.
Sag, Niki, du bist als Verleger ein sehr gutes Sensorium, du hast das vorher selber erwähnt, dafür, welche Themen die Menschen, die Leserin, die Leser gerade interessieren. Gib uns vielleicht ein wenig einen Einblick in deine Schatzkiste. Wenn du dir so ansiehst, die vergangenen Jahre, was interessiert, was verkauft sich gut, was kommt denn gut an bei den Österreicherinnen, bei den Österreichern, welche Themen?
Das brauche ich ja an dieser Stelle nicht zu erwähnen. Wir leben natürlich im Moment in sehr unruhigen Zeiten. Und damit meine ich jetzt nicht primär Österreich, sondern wenn man sich die Entwicklungen auf der Welt anschaut, ist vieles im Umbruch. Politisch tut sich wahnsinnig viel. Und hier letzten Endes mit unseren Büchern, ja, Menschen eine Art Leitfaden zu geben, das ist uns ein großes Anliegen, und letzten Endes auch als Verlag zur Meinungsbildung beizutragen, in einer Welt, die scheinbar sehr unübersichtlich geworden ist, wo wir viele Entwicklungen haben, wo wir noch gar nicht wissen, wo das alles hingeht. Und man braucht nur an die digitale Revolution oder Evolution, in der wir uns gerade befinden, denken. Und ich glaube, letzten Endes sind viele Entwicklungen, die man kritisch sehen kann, aber auch viele Entwicklungen, die positiv sind. Und letzten Endes wird es davon abhängen, wie wir als Gesellschaft mit neuen Dingen umgehen. Und trotzdem bin ich ein grenzenloser Optimist und denke auch frei nach Immanuel Kant, dass es auch in schwierigen Zeiten eine gewisse Pflicht zur Zuversicht und zu Optimismus gibt. Und ja, wir wollen einerseits natürlich als Verlag kritisch sein, aber auch optimistisch die Zukunft gestalten und letzten Endes einen Kompass unseren Leserinnen und Lesern an die Hand geben.
Jenseits der Megaphänomene, der relevanten Themen, dieser Kompass-Themen, wie du sie nennst, gibt es auch Bücher, die sich sehr gut verkaufen aus den Bereichen der Lebensratgeber, sei es Kochbücher. Oder ich erinnere mich an dieses Buch der deutschen Autorin vor 3-4 Jahren über ihren Darm. Ist dieses Interesse nach wie vor ungebrochen? Und wie bezeichnet man diese andere Art der Sachbuchliteratur?
Ja, da gibt es einen sehr unschönen Ausdruck dafür, wie man diese Art von Sachbücher bezeichnet. Das sind sogenannte Ratgeber. Aber letzten Endes trifft es das Wort nicht ganz. Sozusagen, es geht ja einerseits, und das macht den Buchmarkt auch so schön in seiner Vielfältigkeit, es geht einerseits natürlich darum, sozusagen, wie wir alle gemeinsam Gesellschaft gestalten, letzten Endes gemeinsam auch gestalten, in welcher Welt wir in Zukunft leben wollen. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich, hat auch eine hohe Berechtigung, wie man sich persönlich auch weiterentwickeln kann und vielleicht mit dem einen oder anderen Buch ein besserer Mensch wird. Da geht es stark um persönliche Weiterentwicklung und ich glaube, dass dafür Bücher auch wichtig sind, aber müssen ja auch nicht unbedingt Ratgeber sein. Das kann auch ein guter Roman sein, den man liest, wo man Aha-Erlebnisse hat, wo man staunt, der einen auf neue Ideen bringt. Und das dritte Genre, das auch eine hohe Berechtigung hat, Bücher, die einfach die schönen Seiten des Lebens aufzeigen. Und da spreche ich von Kochbüchern, die ein sehr interessantes Phänomen der letzten 20 Jahre sind. Denn früher waren Kochbücher ja reine Rezeptsammlungen, wo es wirklich ums Kochen ging. Inzwischen entführen einen Kochbücher in neue Welten, sprichwörtlich. Und ja, es geht um Lebensgefühl. Es geht darum, einen Moment zu genießen, wo man sich aus seinem Alltag ausklingt. Und das sind hohe Anforderungen mittlerweile an Kochbücher, die auch ganz viel Geschichten erzählen. Und dazu auch vielleicht eine interessante Studie, die vor einigen Jahren gemacht wurde, dass über 80% der Kochbücher nicht in der Küche verwendet werden, sondern im Bett gelesen werden. Und dass aus einem Kochbuch im Schnitt nur 2 bis 3 Rezepte nachgekocht werden. Also das zeigt auch sehr klar, dass es nicht nur um den Akt des Kochens geht, sondern auch mit einem Kochbuch eine neue Welt zu entdecken. Und Essen und Trinken hat ja auch viel mit Kultur zu tun, mit Lebenskunst. Ich denke, auch das hat eine hohe Berechtigung.
Du hast etwas ganz Spannendes vorhin angesprochen, über das wir auch in der Redaktion unlängst ausführlich diskutiert haben, nämlich über die Frage, ob ein Mensch, der viel liest, ein besserer Mensch klingt so seltsam, aber ob es hilft der Empathie, ob das Wissen, das man sich durch das Lesen, durch den Prozess des Lesens aneignet, einem dabei hilft, so innerlich zu wachsen. Hast du dieses Ideal als Verleger vor dir, dass du sagst, ja, der lesende Mensch, der ist der bessere Mensch?
Ich glaube, es wäre gewagt zu das so drastisch zu formulieren. Aber ich glaube, weil es gibt wunderbare Menschen, die vielleicht niemals ein Buch in der Hand hatten. Aber ich glaube, Bücher haben einerseits die Magie, uns in andere Welten zu entführen, uns, ohne dass wir den Ort verlassen, sozusagen einen anderen Kosmos aufzumachen. Und auf der anderen Seite unsere Fantasie in verschiedenster Form auch beflügeln. Und ich glaube immer daran, dass wenn wir uns mit Dingen in welcher Form beschäftigen und auch bereit sind, uns auf andere Menschen einzulassen, entweder über Gespräche, aber auch über Bücher oder auch über künstlerische Ausdrucksweisen, dass uns das innerlich bereichert und im besten Fall zu einem besseren Menschen machen. Ich glaube jedenfalls daran, und das treibt uns als Verlag auch an, dass wir mit unseren Büchern und Impulsen, die wir letzten Endes damit setzen, jedenfalls die Welt gestalten, Angebote machen für unsere Leserinnen und Leser und vielleicht, wenn es uns gelingt, die die Welt ein Stück weit besser zu machen oder zumindest Menschen anzuregen, Themen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und sich empathisch in andere hineinzudenken, passiert es vielleicht tatsächlich manchmal, dass wir die Welt besser machen. Aber daran glauben wir jedenfalls.
Euer verlegerisches Tun ist auch deshalb so besonders, du hast es vorhin erwähnt, du bist sozusagen in den Fußstapfen deines Vaters getreten und bist schon in der zweiten Generation Verleger, habt da viele Erfahrungen. Vielleicht das eine, wird mehr gelesen oder wird weniger gelesen als vor 10, als vor 30 Jahren?
Ich glaube nicht, dass das weniger gelesen wird. Aber natürlich wenn man irgendwie jetzt einen längeren Zeitraum zurückgeht, und da spreche ich von den vordigitalen Zeiten, wo einfach die Möglichkeiten für Menschen deutlich weniger waren. Wir leben in einer Welt, die so viele Angebote für uns bereithält und mit denen, nämlich Angebote bereithält, wie wir unsere Freizeit gestalten. Und ich glaube, wir stehen einfach mit vielen anderen Formen, wie Menschen Freizeit verbringen können, und stehen wir in Konkurrenz. Der stellen wir uns aber gerne, und ich finde das durchaus befruchtend, dass wir heute auch wunderbare Netflix-Serien haben, die ich hin und wieder auch selber gerne schaue, aber die Magie des Mediums Buch ist ungebrochen, und der Buchmarkt ist auch in den letzten Jahrzehnten sehr stabil geblieben.
Ich habe mir heute in der Früh bei meinem Stammcafé einen Kaffee geholt, und dort wurden schon aufgehängt diese grünen Verzierungen, weil das Weihnachtsgeschäft jetzt anfängt. Das ist auch für den Buchmarkt sehr relevant. Es werden viele Bücher verschenkt. Es ist rund um Weihnachten mehr Zeit da, um sich zurückzuziehen mit einem Buch. Gibt es ein Buch, gibt es zwei Bücher, die dir insofern am Herzen liegen, als du sie Leserinnen, Lesern auch ans Herz legen magst?
Ja, wir haben jetzt im aktuellen Herbstprogramm eine Reihe von spannenden und beflügelnden Büchern, und einige Bestseller auch. Sehr empfehlen kann ich das Buch von Matthias Strolz, kein politisches Buch geschrieben hat, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre, sondern ein Buch unter dem Titel sei Pilot oder Pilotin deines Lebens, dabei hilft, wie man Veränderungen in sein Leben einbaut. Und Matthias Strolz ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass man sich ständig neu erfinden kann. Er hat höchst erfolgreich eine Partei in Österreich gegründet, aber dann da, wo die Partei existiert hat und auch sehr erfolgreich existiert, beschlossen, dass seine Aufgabe da erledigt ist, und hat sich neuen Dingen gewidmet. Also er steht auch für dieses Prinzip. Und manchmal haben wir ja alle etwas Angst vor Veränderungen, in welcher Form auch immer im Leben, gewohnte Pfade zu verlassen. Und es ist ein Mutmachbuch im besten Sinn des Wortes, das uns alle beflügeln soll, gewohnte Pfade zu verlassen und uns immer wieder ein Stück neu zu erfinden. Ein zweites Buch, das ich sehr empfehlen kann, ist vom ehemaligen Oberrabbiner von Wien, Paulchaim Eisenberg, der wunderbar in seinem Buch zwischen jüdischen Weisheiten, aber auch jüdischem Witz hin und her oszilliert. Ein sehr vergnügliches Buch, einen auch dazu ermutigt, Dinge manchmal anders und über Humor anders zu denken. Und ich glaube, es ist ein wunderbares jüdisches Prinzip, das auch in ernsten Situationen über einen Witz sozusagen die Dramatik herausgenommen wird, kann ich auch sehr empfehlen. und auch gerne ein Buch, das nicht in unserem Verlag erschienen ist. Ich lese gerade mit großem Vergnügen von Wea Kaiser ihren neuen Roman, köstliche Roadtrip-Literatur, und es geht um den Transport einer Leiche aus dem Waldviertel nach Montenegro und köstlichen Wendungen, sehr humorvoll und toll erzählt.
Vielen Dank dafür. Die erwähnten Herren Eisenberg und Strolz haben auch teilgenommen am vorhin schon erwähnten Buch »Wo sind wir eigentlich?«, das wir als Datum gemeinsam mit dem Brandstätter Verlag publiziert haben. Schreiben Sie uns an kosmos@datum.at. Die erste Person, die uns schreibt, der dürfen wir ein Buch zukommen lassen. Niki, an dich eine vielleicht törichte letzte Frage. Es gibt viele Menschen, die ein Buch haben, das mit ihnen etwas gemacht hat, das ihr eigenes Leben in frühen Jahren ihnen davor und in danach geteilt hat. Vielleicht ist das eine törichte Frage an einen Verlegersohn und einen Verleger, aber gibt's für dich so ein Buch, dieses eine Buch, das im Alter von 10 oder im Alter von 30 mit dir etwas ganz Besonderes gemacht hat?
Also ich persönlich, und die Auswahl fällt mir da jetzt irgendwie schwer, denn es gibt eine Reihe von Büchern, die mit mir sehr, sehr viel gemacht haben, die mich bewegt haben, die mich auf neue Gedanken gebracht haben. Aber ich kann mich, vielleicht darf ich zwei Bücher nennen. Eines, das ich in meinen Kindheitstagen gelesen habe, das ein wirklich ein Buch ist, das für mich so ein Erweckungsmoment war, und zwar ist das »Wo die wilden Kerle leben«. Es geht die Reise eines Buben zu den wilden Kerlen, die gefährlich sind, aber am Schluss wird er dann zu deren König gewählt. Dann wacht er aber sozusagen wieder irgendwann in seinem Bett auf. Dieses Buch hat mir gezeigt, welche Kraft Abenteuer im Kopf haben können, was sie mit einem machen können, in was für wunderbare Welten sie einen entführen können, und ist für mich nach wie vor eines der besten Kinderbücher, obwohl es schon wirklich ein alter Klassiker ist. Kann ich allen Eltern sehr, sehr empfehlen, das ihren Kindern zu Weihnachten schenken. Und ein zweites Buch, das auch sehr, sehr viel mit mir auch für unsere verlegerische Arbeit gemacht hat, ist die Welt von gestern von Stefan Zweig. Denn es ist ein Buch, das einem vor Augen führt, welchen kulturellen Reichtum wir noch nicht vor nicht allzu langer Zeit in Wien hatten, oder letzten Endes damals in der damals untergehenden Donaumonarchie, die sich um die Jahrhundertwende zu einer letzten großen Blüte aufgerafft hat. Und es zeigt einem auf der anderen Seite auch, wie viel an diesem kulturellen Reichtum durch die Nazi-Barbarei ausgelöscht wurde. Und dieses Buch ist einerseits wunderbar, weil es zeigt uns diese kulturelle Blüte, auf der anderen Seite mahnt es uns aber, dass eine liberale Gesellschaft ein liberaler Geist auch ein sehr, sehr verletzlich ist, dass wir sehr darauf aufpassen müssen.
Niki Brandstätter, ich darf dir herzlich danken für deine Einblicke und für den reichen Strauß an Empfehlungen. Und ich darf dir jetzt schon schöne Weihnachten wünschen. Du bist somit der Erste, der heuer bei mir dran ist.
Ja, ich danke sehr für das Gespräch wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein reiches Christkind. Bin mir sicher, das eine oder andere Buch wird unterm Christbaum oder unter der Chanukka-Leuchte liegen. Und vielleicht noch ein spannendes Detail, weil Digitalisierung ist ja auch im Buchbereich ein großes Thema. Und ich werde immer öfter gefragt, warum E-Books im Buchmarkt einen sehr kleinen Anteil machen, nämlich 5%. Wir bieten zwar beides an, aber wir verkaufen mehr gedruckte Bücher als E-Books. Und der Grund mag wahrscheinlich auch sein, dass es sicherlich charmanter ist, jemandem zu Weihnachten ein gedrucktes Buch zu schenken, statt eines Download-Gutscheins. Aber letzten Endes, das muss jeder für sich entscheiden.
Ja, und was du gesagt hast, gilt selbstverständlich auch für handelsübliche Monatsmagazine. Mir fällt da beispielsweise das Datum ein. Niki, herzlichen Dank dir. Ich wünsche dir und euch alles Gute.
Vielen herzlichen Dank.
Adieu.
Das Heft.
Durchs Heft, liebe Hörerin, lieber Hörer, darf ich Sie heute kurz und alleine führen. Unsere Chefin vom Dienst, Patricia Käfer, ist erkrankt. Alles Gute von mir. Wir haben die menschliche Natur am Cover stehen. Ein Klimakrisengespräch haben wir veranstaltet, das Sie im Heft auf 16 Seiten finden. In einer Wiener Schule haben wir dafür geladen, eine Psychotherapeutin, einen Meteorologen, einen Wirtschaftskämmerer, eine Künstlerin, einen Ministerialbeamten, um über das große Thema, über den Klimawandel, die Klimakrise zu sprechen. Was macht die mit uns und was machen wir mit ihr, auch im Hinblick auf das Jahr 2020, das Jahr nach dem Fridays for Future Großprotest. Was wird daraus entstehen? Ein paar Fragen und vor allem Antworten finden Sie dazu im Heft. Wir haben eine Recherche von Lara Ritter zu den Billigfliegern. Um 9,99 Euro kann man von Wien nach Nizza fliegen. Wie ist das überhaupt möglich? Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Geht das nur auf Kosten der Arbeitsrechte, der Löhne und eventuell auch der Sicherheit? Eine Recherche über die Schließung einer der letzten Regionalbahnen, jener von Wien nach Großschweinbart in Niederösterreich, hat Bernhard Odechnall für uns durchgeführt. Und das große Brummen, so lautet der Titel einer Recherche von Lydia Mitterbauer über die Wärmepumpen, von denen es mittlerweile 300.000 gibt in ganz Österreich. Und jedes Jahr werden die um mehrere Dutzendtausend mehr, denn sie sind ökologisch nachhaltig, sie sind günstig, aber sie erzeugen auch einen Brummton, der Menschen in den Wahnsinn treiben kann. All das und noch ein wenig mehr lesen Sie in der Dezemberausgabe von Datum, das Sie österreichweit im Handel bzw. auf datum.at/abo bekommen.
In Recherche.
Seit einigen Monaten, ich glaube seit dem Frühsommer, lesen, hören wir immer wieder von einem Camp, einem Lager für geflohene Menschen an der bosnisch-kroatischen Grenze, genauer beim Dorf Vučjak, wo diese Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen leben und es gibt irgendwie keine Lösung, wie mit ihnen umgehen. Maria Barišić und Allegra Pirka waren dort. Willkommen bei unserem Besprechungstisch.
Hallo. Hallo, danke.
Schildert uns die Bedingungen in diesem Camp.
Ja, also diesen Ort in Worte zu fassen, ist wirklich schwierig. Ich glaube, man muss dort gewesen sein, um zu verstehen, unter welchen unmenschlichen Bedingungen diese Menschen untergebracht sind. Sie hausen genau genommen im Schlamm. Sie haben Zelte, die ihnen dürftig Schutz vor Regen, aber nicht vor Kälte spenden, die von einer türkischen NGO gespendet wurden. Und dieses Lager Vučjak wurde von der Stadt Bihać auf eigene Faust im Frühsommer 2019 auf einer Müllhalde errichtet. Und das merkt man diesem Ort einfach an, wenn man dort ist.
Es gibt rundherum Wölfe, es gibt rundherum Minen aus den 90er Jahren, die Krätze grassiert. Das klingt alles wie aus einem ganz, ganz schlimmen Film, aus einem ganz schlimmen Buch. Wie kommt es dazu, dass die Menschen seit einem halben Jahr, jetzt kommt noch dazu der Winter, dort ausharren müssen? Warum findet man da keine Lösung?
Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe dafür. Erstens, die Geflüchteten sind dort, weil sie eben, also man muss wissen, dieser Ort ist in der Nähe der kroatischen Grenze und die Geflüchteten versuchen, über die kroatische Grenze in die EU zu kommen. Das wird ihnen nicht ermöglicht, weil die kroatische Polizei sie, ja, man kann es eigentlich sagen, zurückprügelt. Also das, was wir gehört haben und auch was wir gelesen haben, ist, dass sie ihnen an der Grenze oft die Handys zertrümmern, die Kleidung vor ihren Augen verbrennen, ihnen ihre Schlafsäcke wegnehmen und sie barfuß, also sie nehmen ihnen auch die Schuhe weg, durch den Wald zurückschicken, wo sie dann wieder oft humpelnd zurück in dieses Camp kommen. Das heißt, einerseits können sie kommen dort nicht weg, deswegen. Andererseits, warum sie genau dort untergebracht sind, ist, weil dieser Ort Bihać, das ist eine sehr, ist ein sehr kleiner Ort, da wohnen 60.000 Menschen ungefähr und die sind überwiegend überfordert mit der Situation. Sie können das nicht alleine stemmen. Und der Bürgermeister hat das entschieden, weil er gesagt hat, okay, er hatte die Möglichkeit, sie in der Stadt unterzubringen und den Unmut der Bürger auf sich zu ziehen. Oder aber er bringt sie außer, also der bringt sie außerhalb der Stadt unter. Und das war so die naheliegendste Lösung. Er hat sich erhofft, dass die EU ihm dabei helfen wird, aus diesem Camp unter Anführungszeichen ein ordentliches Camp zu machen. Also eines, das man auch wirklich Camp nennen kann. Das hat die EU aber nicht, weil die EU gesagt hat, das ist eine ehemalige Müllhalde. Es ist umgeben von Minen aus dem ehemaligen Jugoslawienkrieg noch. Das ist uns zu gefährlich. Gut, und diese Situation war im Frühsommer so und es hat sich seitdem einfach nichts geändert, gar nichts. Das heißt, es gibt keinen neuen Ort für Vučjak und weil eben auch die anderen Regionen innerhalb Bosniens sich dagegen wehren, ein Flüchtlingscamp auf ihrem Boden sozusagen zu errichten, die EU aber gleichzeitig diesen Ort nicht finanziell unterstützen möchte, weil er eben gefährlich ist.
Es gibt dort in der Nähe das, was man offizielle, gefestigte Flüchtlingslager nennen kann. Warum können die Menschen dort nicht Schutz finden?
Das Problem ist, dass die natürlich auch gewisse begrenzte Kapazitäten haben. Wir haben ein so ein Camp besucht, das Camp Miral. Dahinter steckt die IOM, die Internationale Organisation für Migration. Und wenn man dort ist, merkt man das einfach, dass diese Gelder da auch reinfließen. Die Leute, die Camp-Insassen, können in beheizten Hallen schlafen. Sie haben Möglichkeiten zu kochen. Es gibt sogar Aktivitäten für sie nachmittags. Es ist aber eben sehr begrenzt. Also die stoßen auch schon an ihre Grenzen. Und diese IOM, also die Organisation für Migration, möchte in Vučjak keine Hilfeleistung bieten, weil sie damit quasi dieses Camp legitimieren würden. Und sie haben aber schon vor Errichtung gewarnt, nachdem sie das Areal besichtigt haben, dass sie das nicht machen werden.
Wie viele Menschen leben in diesem illegitimen Camp, wenn man so will, in Vučjak ungefähr?
Also das ist, glaube ich, etwas, was niemand beantworten kann. Das weiß nicht mal der Sprecher des Bürgermeisters, mit dem wir gesprochen haben. Sie sagen, es sind immer so zwischen 700 bis 1000 Personen. Es wechselt sich ab, plus, minus, weil natürlich immer wieder, also man muss sich das so vorstellen, die Flüchtlinge, die dort untergebracht sind, sie verlassen oft abends das Camp, um eben wieder es über die kroatische Grenze zu probieren. Das heißt, in Gruppen verschwinden sie dann wieder und dann glaubt man wieder, es sind weniger, aber nach zwei Wochen kommen sie wieder zurück. Und dadurch, dass das alles so inoffiziell ist, gibt es halt einfach keine offiziellen Zahlen. Also man weiß es nicht, aber es sind ungefähr so zwischen 700 bis 1000 Personen.
Ihr seid mit ihnen ins Gespräch gekommen. Welche Perspektiven, welche Optionen sehen diese Menschen?
Man kann sagen, sie erhoffen sich einfach ein besseres Leben. Sie wollen in Sicherheit sein. Sie wollen nicht im Krieg leben, wie es in ihren Herkunftsländern, weil da auch Krieg herrscht. Sie erwarten sich eine bessere wirtschaftliche Situation für sich selbst. Und das sind verständnisvolle Beweggründe für eine Flucht ins EU-Inland.
Ich glaube, es ist allgemein schwierig, es war schwierig, mit ihnen zu reden, weil zumindest habe ich so wahrgenommen, ich weiß nicht, ob das für dich auch so war, aber ich habe oft das Gefühl gehabt, dass man gar nicht so ein ernsthaftes Gespräch mit ihnen führen konnte über dieses Thema, weil viele aus dem Schutzmechanismus heraus eigentlich nur noch Witze darüber reißen. Mhm. Und sie sagen ja selber, sie bezeichnen das, was sie versuchen, also nämlich über die kroatische Grenze zu bekommen, als the game, also das Spiel.
Und das versuchen sie immer wieder.
Ja, das versuchen sie immer wieder. Also es gibt einen, der uns erzählt hat, dass er es 25 Mal versucht hat und der hat dann schon so Witze darüber gemacht, dass jetzt alle zu ihm kommen, weil er schon so der Profi ist und weiß, worauf es ankommt. Und worauf man achten muss. Und wenn sie es tatsächlich schaffen, es ist ja nicht so, dass es niemand schafft, also einige schaffen es dann schon und die, die es schaffen, die speichern dann diese Google Maps Route auf ihrem Handy ab und schicken es ihren Leidensgenossen mehr oder weniger zurück ins Camp und die bereiten sich dann wieder ein paar Tage, eine Woche auf the game vor. Also sie gehen in die Stadt, kaufen so die wichtigsten Dinge, Schlafsäcke, besorgen sie sich das, was halt wichtig ist für die Flucht und probieren es noch einmal. Und eigentlich sagen alle, sie werden es einfach so lange probieren, bis sie es schaffen. Also es gab dort niemanden, der irgendwie überhaupt daran denkt, zurückzugehen.
Wenn ich mir diese Situation ansehe, dann stellt sich für mich die Frage, es sind hier involviert ist der bosnische Staat, die Europäische Union, internationale Organisationen. Warum ist es nach Monaten nicht möglich, für 700, für 1000 Menschen eine Lösung zu finden? Seid ihr einer Antwort auf diese Frage bei eurer Recherche näher gekommen?
Tatsächlich nicht. Also wir haben das Gefühl, es wird um den heißen Brei geredet und somit steht jeder einer Lösung im Wege. Und wenn man ehrlich ist, diskutiert man jetzt den mittlerweile vierten Winter darüber, was denn mit Flüchtlingen passiert, die in der Kälte vor sich hin rotten sozusagen.
Ich glaube, man kann das halt nicht so leicht beantworten. Also es gibt jetzt nicht die eine Antwort darauf, warum das so ist, aber ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit dem bosnischen Staat zu tun auch. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, jetzt nur zu sagen, okay, die EU ist an allem schuld oder die Internationale Organisation für Migration bemüht sich zu wenig, das glaube ich nicht. Ich glaube eben, dass Bosnien, wenn man Bosnien kennt, ist es einfach ein nicht funktionierender Staat. Die Politiker dort stehen sich selber im Weg. Es ist oft so, dass die lokalen Behörden gegen die Zentralregierung arbeitet und umgekehrt. Also da ist auch viel politisches Spiel dabei. Und das macht die Situation natürlich für die internationale Organisation nicht leicht. Aber was man schon noch sagen muss, ist, dass Vučić ziemlich gut zeigt, was eigentlich effektiver Grenzschutz bedeutet, wenn wir über die Europäische Union sprechen. Also welche Auswirkungen das hat, wenn die Grenzen wirklich ganz dicht gemacht werden oder wenn das das Ziel sein soll.
Allegra Maria sagt, wie geht's denn euch damit? Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Da hat man diese Horrorerlebnisse und einen Tag später ist man dann zurück in seiner Wohnung in Wien. Was tut ihr damit?
Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir die Geschichte zu zweit gemacht haben, eben genau aus dem Grund, weil normalerweise schreibt man ja alleine oder recherchiert auch alleine und muss dann mit dem Ganzen selbst umgehen. Aber so hatten wir uns beide und konnten darüber sprechen, weil uns das natürlich auch sehr mitgenommen hat, beziehungsweise jeden, der dorthin geht wahrscheinlich, weil du gehst dahin, du siehst halt diese Menschen, die da im Schlamm leben und ein Mitarbeiter vom lokalen Roten Kreuz, der uns da durch das Camp geführt hat, hat das gut auf den Punkt gebracht, weil er gemeint hat, es kommen da Journalisten aus der ganzen Welt und ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist so eine Safari geworden für Journalisten und man fühlt sich auch selber so, als würde man tatsächlich in einen Zoo gehen, auch wenn es schlimm ist, das so zu sagen, aber man geht hin und schaut sich an, wo diese Menschen leben, fotografiert das. Ich meine, das ist etwas extrem Persönliches. Eigentlich ist es so, als würdest du in ein Wohnzimmer gehen und das Bett eines Menschen fotografieren und es der Welt dann zeigen und sagen, schau mal, wie schlimm die da leben. Und vor allem auch die Stelle mit dem lokalen, also dem Mitarbeiter vom lokalen Roten Kreuz, das weißt du eh noch auch, das fand ich so komisch.
Ja, also uns war halt der Kontakt zu den Bewohnern irrsinnig wichtig. Also sie haben uns eingeladen in ein Zelt, in dem sie Tee gekocht haben, haben uns sofort Tee angeboten und wir fanden das irrsinnig nett und wollten den auch unbedingt mit ihnen trinken. Und die Mitarbeiter vom Roten Kreuz haben uns gewarnt, dass wir ihnen ja nicht die Hand geben sollen, dass sie alle an Krätze leiden. Und wir haben uns gedacht, das machen wir sicher nicht. Also wenn uns jemand die Hand hinstreckt, dann schütteln wir die auch. Und wir fanden das irrsinnig unangenehm, dass das Rote Kreuz dann nachher gleich zu uns gekommen ist und unsere Hände mit Desinfektionsspray quasi reinigen wollte, vor den Augen dieser Campbewohner. Also es war nicht so angenehm.
Ja, also man hat dann schon auch das Gefühl, dass man jemandem auch wirklich zeigt, okay, von dir geht einfach eine Gefahr aus. Es ist ja wie so eine Krankheit irgendwie und ich muss mich jetzt davor schützen. Und dann setzt man sich ins Auto und fährt ins warme Airbnb zurück und kommt sich einfach richtig blöd vor. Anders kann ich das jetzt nicht bezeichnen.
Bis heute reden wir noch jeden Tag darüber und haben das, glaube ich, noch nicht ansatzweise verarbeitet, was wir dort gesehen haben. Und wenn wir nicht das gemeinsam gemacht hätten, wäre das auch, glaube ich, sehr schwierig gewesen.
Ja, definitiv.
Wer die beeindruckende und berührende Recherche lesen will, der kann das in der Dezemberausgabe vom Datum tun. Euch, Maria und Allegra, vielen Dank fürs Hinfahren, vielen Dank fürs heute Kommen.
Dankeschön.
Über den Tellerrand.
Ich darf bei uns begrüßen am Besprechungstisch Jonas Vogt. Servus, hallo.
Hallo.
Und willkommen zurück. Dieses Willkommen zurück ist auch der Grund, warum wir uns hier und heute zusammengefunden haben. Denn es gibt etwas, mehr als eine Sache, aber die auch, die uns unterscheidet. Ich war noch nie in China, du schon. Was hast du dort gemacht?
Ich war jetzt Anfang November im Zuge einer Einladung des chinesischen Journalistenverbands mit einer Journalistengruppe in China für etwa 8-9 Tage. In dem Fall war das eine Reise in größere Städte, also Beijing und Shenzhen. Shenzhen ist die letzte Stadt vor Hongkong. Früher mal so bekannt als die Werkbank der Welt, also weil dort unter anderem die ganzen Handys, das iPhone zum Beispiel, zusammengebaut und gefertigt wurden. Mittlerweile gibt es dort allerdings eine riesen Start-up-Szene und Ähnliches. Ist so das Kreativzentrum Chinas und auch die Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen.
Das ist jene Stadt, die in den 60er, 70er Jahren ein Dorf war und jetzt mehrmals Österreich als Einwohner hat?
Genau, also man sagt immer, die Geschichte ist immer, es war ein Fischerdorf. Ob die Geschichte ganz so stimmt, weiß man nicht. Aber es war auf jeden Fall, als China geöffnet wurde 1979, war die Gegend einfach noch extrem unterentwickelt. Und das ist dann die erste Sonderwirtschaftszone geworden. Und heute hat die Stadt offiziell knapp 13 Millionen Einwohner, inoffiziell wahrscheinlich 20 Millionen.
Wenn ich höre, der chinesische Journalistenverband, dann fühle ich auf der einen Seite Mitleid, auf der anderen Solidarität. Wie stellen wir uns die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in einem Land wie China, wo die freie Rede keine freie ist, vor?
Es ist extrem interessant, weil wir haben uns dort auch unter anderem mit Journalisten natürlich vielen getroffen, aber auch mit Menschen, die Journalismus lehren auf den Universitäten. Die Rolle der chinesischen Journalist ist natürlich eine ganz andere. Also es gibt in China de facto nur Staatsmedien. Und die chinesischen Journalisten sagen auch, dass sie sich als Vermittler zwischen der Regierung und dem Volk sehen. Das heißt, es ist quasi zum Teil ganz einfache Propaganda, die man sieht. Also wenn man eine Woche China Daily liest, die englischsprachige Zeitung, dann denkt man danach, wow, Xi Jinping ist einfach ein ziemlich cooler Typ, weil quasi auf jedem Cover drauf ist.
Der Staatspräsident.
Der Staatspräsident von China. Aber was natürlich schon so ist, ist, dass sich auch in China, zumindest erzählen das die Journalisten, das ist ja immer das große Problem an China, es ist aufgrund der Sprache eine riesige Blackbox. Man kann nicht reinschauen, man kann den Leuten nur kritisch glauben, was sie einem erzählen. Die Journalisten sagen natürlich schon, dass es so etwas gibt wie dass es so Umwege gibt, eine geheime Sprache, dass es so etwas gibt wie
Codes, mit denen dann Kritik
geübt wird oder solche Geschichten wie ein Beispiel. Es gibt manchmal offenbar Kommuniqués der chinesischen Regierung, über welche Themen nicht mehr berichtet werden soll. Wenn eine Zeitung aber schon mal über das Thema berichtet hat, wird es nicht durchgesetzt. Das heißt, wenn man früh über ein Thema berichtet, hat man danach mehr Freiheiten bei dem Thema. Sowas gibt es schon. Ganz klar ist, dass chinesischer Journalismus kein klassischer westlicher Journalismus ist. Und wir waren auch zu dem Zeitpunkt mal, wo ein Kollege vom ORF die wirklich kluge Frage gestellt hat an einen chinesischen Journalisten, ob wir eigentlich in derselben Profession arbeiten. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten.
Wie reagieren die auf einen Jonas Vogt, auf einen Journalisten sogenannten westlichen Zuschnitts?
völlig unterschiedlich. Manchmal sehr höflich, also eigentlich immer am Anfang sehr, sehr höflich. So sind die Chinesen auch. Sie reagieren allerdings, glaube ich mittlerweile, also man muss ja sagen, ich war ja schon mal in China vorher, auch mal 2 Monate. Und es hat ja so etwas gegeben, wie eine chinesische Erweckung 2012 durch die Übernahme von Präsident Xi Jinping, den wir eben schon mal erwähnt haben. China hat einfach einen gewaltigen Schub an Selbstbewusstsein bekommen. Und das merkt man auch in den Gesprächen. Im Sinne von, die Chinesen sind nicht mehr zurückhaltend, sondern sie sind anfangs höflich, aber irgendwann steigen sie auch in eine Diskussion ein. Und erklären es einem, wie sie es sehen, aber kritisieren auch die Gegenseite. Das ist etwas, das ich zum Beispiel vor 10, 11 Jahren noch nicht so erlebt habe. Ja, dass die einfach auch relativ klar sagen, das ist das Problem der westlichen Presse. Ihr seid alle biased gegen uns. Ihr wollt Chaos herbeischreiben und, und.
Wie lebt jemand in China, sofern du ein Gefühl dafür entwickeln konntest, während deines Aufenthalts in unserem Alter? Jemand zwischen 25 und 45, der sich über China hinaus für globale Themen der Kultur interessiert, der dort sein Leben haben. Bobos, wie leben die in China?
Naja, also man muss dazu sagen, das sind alle in China extrem digitalisiert leben. Das ist eigentlich etwas, was alle Menschen, die auch nach China ziehen, also jetzt erstmal die Experts, aber natürlich auch die Leute, mit denen man reden kann, weil sie Englisch reden, man macht sich kaum eine Vorstellung, wie durchdigitalisiert dieses Land ist. Also es gibt einfach de facto fast kein, also es gibt, natürlich kann man auch, man kann noch mit Bargeld bezahlen, aber man wird teilweise offenbar schief angeschaut, wenn man versucht, mit Bargeld zu bezahlen. Es läuft alles über WeChat, diese berühmte WhatsApp-ähnliche App, damit kann man bezahlen und ähnliches. Also die Frage, ich glaube, man macht sich wirklich kaum eine Vorstellung, wie durchdigitalisiert das ist. Allein was die Bestellungen sind, was für eine Online, Alibaba, diese Geschichten.
Vielleicht anders gestellt die Frage. Wir beide haben ja die Erfahrung gemacht in dieser globalisierten Welt mit unseren Reisen, sei es in New York, in Buenos Aires, sei es in Madrid oder in Johannesburg, dass Leute in unserem Alter, aus unserer Peer Group mit ähnlichen Interessen, die gleichen kulturellen Erfahrungen gemacht haben. Die haben die gleichen Filme geschaut, die gleichen Bücher gelesen, die folgen den gleichen Twitter-Accounts. Die haben auch in unterschiedlichen Ecken der Welt ähnliche Blicke auf die Welt. Ist das anders in China?
Ich kann jetzt nur meine Erfahrungen mitkriegen, ja und nein. Also ja, das Leben der jungen Chinesen gleicht sich bis zum gewissen Maße an das Leben in Konsumfragen und Ähnlichem, weil wir natürlich in China gewisse Dinge durch die Urbanisierung und durch den massiven wirtschaftlichen Aufstieg passieren, manche Dinge, die wir erwarten würden. Das sind allein solche Sachen wie Scheidungsraten steigen und Ähnlichem. Aber was man schon nicht ganz vergessen darf, ist, dass es zum Beispiel einfach ein ganz klassisches chinesisches Internet gibt. Also unser Leben ist ganz massiv geprägt durch das Internet und die Erfahrungen, die wir im Internet tun, machen. Mhm. Und es gibt einfach ein chinesisches Internet, zu dem wir kaum einen Zugang haben, einfach allein durch die fehlende Sprache. Also es ist ja alles gesperrt dort. Es ist Facebook gesperrt, es ist Twitter gesperrt. Es ist, sämtliche Google-Dienste sind gesperrt dort. Nicht verboten, aber sie müssten quasi die müssten ihre Server innerhalb der chinesischen Firewall installieren. Das machen sie aktuell noch nicht. Das heißt, ein ganz, ganz entscheidender Teil des Lebens funktioniert in einem ganz eigenen Kosmos, zu dem wir keinen Zugang haben. Und das bedeutet natürlich auch eine ganz andere Form des Lebens bis zum gewissen Maße.
Du hast für die Dezemberausgabe vom Datum einen Text über deine Eindrücke, über deine Lehren geschrieben. 2 Dinge stechen dabei hervor. Einerseits die großen Dimensionen, die dich erschlagen, und andererseits die Widersprüche. Schilder uns ein wenig darob.
Das wahnsinnig Schwierige für mich beim Nachdenken und auch Schreiben und Recherchieren über China ist halt, dass es so wahnsinnig viele Geschichten gibt, die nebeneinander stehen. Und die auch in irgendeiner Weise gleichberechtigt nebeneinander stehen. Es ist zum einen sehr wahnsinnige wirtschaftliche Entwicklung, wo allein ja die Zahlen so lächerlich sind. 2000 lebten, glaube ich, 490 Millionen Chinesen im urbanen Raum. Und heute, noch nicht mal 20 Jahre später, sind es 830 Millionen. Also das sind einfach Zahlen, die sind kaum zu fassen. Und natürlich einfach eine wahnsinnige wirtschaftliche Entwicklung. Das ist sowas, man kann dort einfach treffen. Wenn man mit einer Professorin gesprochen, die ganz klar die Geschichte erzählt hat, meine Großmutter konnte nicht lesen und schreiben. Meine Mutter konnte auf die Universität gehen und ich bin Professorin. Das sind ja Geschichten, die stimmen. Das sind einfach ganz klassische Geschichten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diese massive digitale Unterdrückung. Wir haben jetzt gerade diese Woche, ist ganz, ganz, ganz prominent die Geschichte der Uiguren, wo man davon ausgehen kann, dass das aktuell das oder eins der größten Menschenrechtsverbrechen ist, die wir aktuell auf der Welt haben. Und das macht es so wahnsinnig schwierig, über dieses Land nachzudenken und über dieses Land zu schreiben, dass so wahnsinnig viele positive und negative Geschichten nebeneinander stehen und auch Geschichten, die einfach ganz anders sind und die man teilweise einfach ganz schwierig erfassen kann.
Du sagst es selbst, das Verbrechen, das an den Uiguren begangen wird, das ragt heraus. Und das ist auch von seiner Dimension so groß, dass es mich als Outsider erschlägt, der Gedanke, dass 1 Million Menschen gegen ihren Willen in Internierungslagern festgehalten werden. Wie geht man dann damit um, dass man beispielsweise eingeladen wird vom Journalistenverband eines unfreien Landes, dass man dort die positiven Geschichten hört, dass man geführt wird durch dieses Startup-Silicon des fernen Ostens, wissend, dass in diesem Staat, dessen Gast man jetzt ist, 1 Million Menschen de facto im Gefängnis sitzen?
Ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, dass Außenpolitikjournalisten haben und auch Außenpolitiker. Du hast dort einfach einen Staat, der real da ist. Damit, das ist halt einfach so. Und das große Problem ist immer, diesen Spagat zu schaffen, auf der einen Seite den Leuten zu vermitteln, wir haben in anderen Teilen der Welt andere Werte, die dort auch einfach bestehen. Und auf der anderen Seite das natürlich nicht zu relativieren. Ich habe letzte Woche ein Buch von Kai Strittmacher gelesen, das ist der ehemalige China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, der gesagt hat, wer dieses Argument übernimmt, Chinesen wollten ja eigentlich gar keine Demokratie, dann müsste ja eigentlich nur mal nach Taiwan schauen, um zu sehen, dass das so nicht stimmt.
Ist dir zum Schluss vielleicht die Umweltbewegung ausgehend von Greta Thunberg, von Fridays for Future in China irgendwie untergekommen?
Ja, das Lustige ist, wir haben auch gefragt danach, weil China ja tendenziell gerade einen ganz, ganz, ganz starken Umweltfokus hat. Also Xi Jinping hat doch immer in seinen Reden immer wieder, Chinesen drücken da sowas ja immer sehr blumig aus. Ne? Also im Sinne von, die haben dann so Ausdrücke wie goldene Berge sind wichtig, aber saubere Flüsse, also Geldberge sind wichtig, aber saubere Flüsse auch. Das Lustige ist ja, diese Umweltbewegung, die in China auch sich ganz, ganz stark manifestiert, ist ja immer eine Top-Down-Bewegung, wie fast alles in China. Erstmal von, also quasi die
politischen Verordnet von oben.
Genau, verordnet von oben. Und so ist es, glaube ich, aktuell. Also zumindest haben uns das die Leute vor Ort erzählt, dass es einfach eine Top-Down-Bewegung ist. Nur, dass das Top-Down-Bewegen heißt ja in Europa immer, es funktioniert nicht, aber China funktioniert ja ganz anders. Das ist ja ein Land, das bis zu einem gewissen Maße geführt wird wie nach einem Algorithmus. Also wenn da jemand beschließt, jetzt kommt eine Umweltbewegung, dann funktioniert das bis zu einem gewissen Maße, ne? Weil dieses Land ja eine unglaubliche Verachtung gegenüber dem Individuum hat. Und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz entscheidender Unterschied zu Europa und auch zu Amerika. Das heißt, China wird bis zum gewissen Maße seine Emissionen, aktuell steigen sie natürlich noch, das ist ganz klar, weil sie auch pro Kopf einfach ganz, ganz, ganz deutlich unter den westlichen Staaten liegen. Aber sie haben einen gewissen Plan. Schlag mich tot.
5 Jahre wahrscheinlich.
Nicht ganz fünf Jahre, aber quasi es gibt so einen Plan der Chinesen, dass sie bis, ich weiß nicht, ob es 2035 oder 2049 quasi, bis zum gewissen Jahr werden die Emissionen steigen und danach werden sie sinken. Wir werden sehen, ob das passiert, aber es ist nicht unglaubwürdig, weil wenn sich China was vornimmt, dann schaffen sie es oft.
Jonas, vielen Dank für deine ersten Eindrücke, für dein Kommen. Wer sich für mehr davon interessiert, kann es in der Dezember-Ausgabe des Datums nachlesen. Dir herzlichen Dank, Jonas.
Danke.
Die Wette.
Und nun zu unserer heutigen allseits beliebten Wette. Ich, liebe Hörerin, lieber Hörer, wette mit Ihnen, dass die nächste Koalitionsregierung in Österreich eine schwarz-grüne sein wird. Wie funktioniert das konkret? Sollten Sie diese Wette annehmen und es zu schwarz-grün kommen, dann verschenken Sie an eine Person Ihrer Wahl ein Datum-Jahresabo. Sollte es nicht zu Schwarz-Grün kommen, weil Sebastian Kurz in die Neuwahlen oder zu Frau Randy Wagner flieht, dann schenke ich Ihnen oder einer Person Ihrer Wahl so ein Datum-Jahresabo. Die dritte Person, die diese Wette annimmt, ist meine Wettpartnerin, ist mein Wettpartner. Sie können sie annehmen, indem Sie mir einfach schreiben auf kosmos@datum.at. Und wenn Sie die dritte Person sind, bekommen Sie von mir eine Mail, in der steht mehr oder weniger sowas drin wie top, die Wette gilt. An diesem Spruch komme ich, will ich nicht mehr vorbei. Die letzte Wette von der November-Episode unseres Podcasts hat Erich Winkler gewonnen. Er hat mit mir gewettet, dass die österreichische Fußballnationalmannschaft sich für die Europameisterschaft qualifizieren wird. Und ja, gewonnen. Herr Winkler, herzliche Gratulation. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war's auch schon wieder mit der Dezember-Episode des Podcasts Datum Kosmos. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig unterhalten, beziehungsweise Sie haben das ein oder andere heute auch gelernt. Sollten wir eine Lust gemacht haben auf Lektüre des Monatsmagazins Datum, Sie können es nicht nur österreichweit in Trafiken oder im sogenannten Fachhandel erwerben, sondern auch abonnieren, beziehungsweise zu Weihnachten verschenken. Informationen dazu finden Sie auf datum.at/abo. Mir bleibt zum einen unseren Gästen von heute sowie unserem Producer Peter Kollreiter von der Audioboutique Hörwinkel zu danken und Ihnen allen einen guten Rutsch sozusagen schon zu wünschen ins Jahr 2020, denn davor werden wir einander zumindest nicht mehr hören. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und wir lesen, wir hören voneinander auf der anderen Seite der Zeit.